Diese Antwort kann einzig und allein lauten, dass wir beginnen, anfangen. Und zwar im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, das zweite Mal versammeln wir uns jetzt schon in der Pauluskirche im Rahmen unseres Prozesses. Den Auftakt am Sonntag haben wir hier getan. Letzten Montag waren wir in der Peterskirche und jetzt wieder hier. Wir gehen einen Schritt weiter. Die Opfer standen im Blick am letzten Montag. Jetzt geht es um das Ganze, um das Volk, um die Gesellschaft und damit erneut um uns.
Hört dieses Wort, die ihr die Schwachen verfolgt und die Arme im Land unterdrückt.
Juni 2009. Grauenvolles Massaker im Regenwald Perus. Die monatelangen friedlichen Proteste der indigenen Bevölkerung gegen den Ausverkauf des Regenwaldes und der damit verbundenen Zerstörung ihrer Lebensgrundlage und des ökologischen Gleichgewichts wurden durch das gewaltsame Eingreifen der Polizei jäh beendet. Ein Augenzeuge berichtet.
Sie haben auf uns geschossen, wie auf Tiere. Und es gab mindestens 50 Tote, Hunderte von Verwundeten und zahllose Verschwundene. Denn viele Leichen wurden einfach weggeschafft.
Ihr sagt, wann ist das Neumondfest vorbei? Wir wollen Getreide verkaufen. Und wann ist der Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher öffnen, das Maß kleiner und den Preis größer machen und die Gewichte fälschen.
San Pablo, Sicuani, Peru. Seit dem 17. Juni tobt der Aufstand. Alles ist lahmgelegt. Die Bevölkerung wehrt sich gegen Ausbeutung und Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen. Ein Wasserkraftwerk soll Strom herstellen für neue Bergwerke und gräbt dabei 16.000 Familien das Wasser ab.
Ihr sagt, sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld.
La Oroya, Peru. 80% der Kinder leiden an Bleivergiftung. Oroya zählt zu den schmutzigsten Orten der Welt. Verursacher? Ein Verhüttungswerk ohne Rücksicht auf das Leben der Bevölkerung setzt sich über Umweltbestimmungen hinweg. Angeblich wäre die Verhüttung sonst unrentabel.
Profit, Profit, Profit.
Profit zählt in unserer Welt mehr als Recht auf Leben. Die Bischöfe Südamerikas sagen, eine Globalisierung ohne Solidarität wirkt sich negativ auf die ärmsten Schichten aus. Denn dabei geht es nicht allein um Unterdrückung und Ausbeutung, sondern um den gesellschaftlichen Ausschluss. Denn man lebt nicht nur unten oder am Rand, sondern man steht draußen. Die Ausgeschlossenen sind nicht nur Ausgebeutete, sondern Überflüssige, menschlicher Abfall.
Profit, Profit.
Lasst uns beten. Gott und Vater, dein Sohn hat allen, die sich in seinem Namen versammeln, verheißen, in ihrer Mitte zu sein. Und er hat uns ein Beispiel gegeben, damit auch wir handeln, wie er gehandelt hat. Schenk uns dein Erbarmen und deinen Frieden. Und segne unser Bemühen um Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Hört dieses Wort, ihr Baschan-Kühe auf dem Berg von Samaria, die ihr die Schwachen unterdrückt und die Armen zermalmt und zu euren Männern sagt, schafft Wein herbei, wir wollen trinken. Bei seiner Heiligkeit hat Gott der Herr geschworen, seht, Tage kommen über euch, da holt man euch mit Fleischerhaken weg und was dann noch von euch übrig ist, mit Angelhaken. Ihr müsst durch die Breschen der Mauern hinaus, eine hinter der anderen. Man jagt euch dem Hermon zu. Spruch des Herrn. Kommt nach Bethel und sündigt. Kommt nach Gilgal und sündigt noch mehr. Bringt jeden Morgen eure Schlachtopfer herbei. Bringt am dritten Tag euren Zehnten. Verbrennt als Dankopfer gesäuertes Brot. Ruft zu freiwilligen Opfern auf. Verkündet es laut, damit man es hört. Denn so gefällt es euch, ihr Söhne Israels. Spruch Gottes des Herrn.
Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ein Mann lief auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ist es tatsächlich so? Sind die Armen automatisch die Guten? Sind Reiche automatisch schlecht? Reichen schwerer als andere. Liebe Schwestern und Brüder, es hängt vielleicht schon damit zusammen, dass Reichtum, wirklicher Reichtum, nach biblischem Ideal gar nicht vorgesehen ist. Jenseits der Mächtigen, der Herrscher, der Könige, die meist in ganz düsteren Farben geschildert werden, zeichnet die alttestamentliche Überlieferung eigentlich nur dreimal das Bild eines reichen Mannes in Israel. Einer von ihnen ist ein gewisser Elisha, der so wohlhabend gewesen ist, dass er mit 12 Gespannen gleichzeitig zu pflügen in der Lage war. Als ihn der Prophet Elia zu seinem Nachfolger beruft, war man gerade beim Pflügen. Und Elisha pflügte selbst mit seinen Leuten zusammen und führte das 12. Gespann. Er saß nicht im Haus. Es waren nicht seine Bediensteten. Er pflügte mit seinen Leuten gemeinsam. Auch für den wohlhabenden Israeliten, der mit 12 Gespannen zugleich pflügen konnte, war sein Besitz nach biblischem Ideal nicht eine Möglichkeit, Reichtum zu erwerben. Er war die Grundlage für seine eigene Arbeit, seine eigene freie Arbeit. Die Bibel wird nicht müde, den Menschen den Wert, dieses ungeheure Gut, die Bedeutung der Arbeit in Freiheit in Erinnerung zu rufen. Auf dem Hintergrund der Erfahrung, einmal Sklaven in Ägypten gewesen zu sein, war dies für die Israeliten ganz besonders wichtig. Für jeden ein Stück des Landes als Eigentum. Und auf diesem Land ist er frei und kann seiner Arbeit nachgehen. Und dieses Land soll so bemessen sein, dass jeder so gut davon leben kann, dass er und seine Familie darüber hinaus Zeit, Kraft und Mittel für Gemeinschaftsaufgaben übrig haben. Ein rechter Israelit sollte ein Gibor Chayil sein. Das meint vom Wort her zunächst einmal jemand, der sich im Kriegsfall selbst ausrüsten konnte. Damit aber ist letztlich jemand umschrieben, der mehr besitzt als das, was er gerade für den eigenen Lebensunterhalt benötigt. Ihm steht so viel zur Verfügung, dass sein Besitz nicht nur Grundlage seines Wohlstandes ist, sondern ihm die Möglichkeit bietet, das Seine zum Wohl der Allgemeinheit beizutragen. Nach Vorstellung der Bibel muss jeder in der Lage sein, das Dach des Hauses mitzutragen, weil er selbst als Pfeiler des einen Hauses auf beiden Beinen mit festem Stand auf seinen Füßen steht. Ich kann mir das gut vorstellen, denn ich selbst glaube noch eine Zeit erlebt zu haben, in der das auch bei uns gar nicht so viel anders war. Wenn ich zurückdenke an meine Kinder- und Jugendtage, dann gab es bei uns am Ort durchaus einige, die mehr hatten und ein paar, die mit sehr wenig auskommen mussten. Aber die Ausreißer nach oben oder nach unten waren vergleichsweise gering. Natürlich mussten wir mit dem Gehalt eines Arbeiters ganz anders rechnen als andere. Aber wir fuhren in Urlaub, sogar nach Italien. Und so viel schlechter war unsere Mietwohnung auch nicht, als das bescheidene Eigenheim, in dem der Sohn des Stadtkämmerers aufwuchs. Beim Sohn des Bankdirektors war ich zum Geburtstag eingeladen. Aber ich brauchte mich nicht zu schämen, weil dessen Outfit so viel anders gewesen wäre als das meine. Ich denke, Sie wissen, was ich meine. Es gab in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg bei uns hier eine ganz starke Mittelschicht. Weit stärker vermutlich als in vielen anderen europäischen Gesellschaften. Und vielleicht fällt hier die Entwicklung der letzten Jahre deshalb auch ganz besonders stark und auch besonders unangenehm auf. Denn genau diese Mittelschicht unserer Gesellschaft, die dem biblischen Ideal vom gesunden Wohlstand durchaus sehr nahe kommt, genau diese Mittelschicht bricht uns im Augenblick dramatisch weg. An ihre Stelle ist eine ungute Schere getreten, die immer weiter auseinanderklafft, bei der die, die haben, immer mehr haben, denen aber, die nicht haben, auch noch das Wenige, das ihnen geblieben ist, verloren geht. Natürlich ist das so. Wir sitzen schon lange nicht mehr auf der Insel der bundesrepublikanischen Idylle. Im Zeitalter der Globalisierung weht ein anderer Wind. Die Zeiten sind halt andere geworden. Die Zeiten, ja. Die Grundsätze aber nicht. Immer wieder wird von Medien, von Politikern, von Menschen jeglicher Couleur in den letzten Jahren betont, wie wichtig gerade heute unsere alten Werte sind. Aber dann bitte ich auch genau hinzuschauen, was das denn für Werte sind. Wer vom christlichen Abendland spricht, den christlich-abendländischen Werten, der kommt um die Bibel und ihr Wertemodell in Gottes Namen nicht herum. Gewinn aber ist kein biblischer Wert. Erfolg bemisst sich nach biblischen Maßstäben nicht an der Höhe des erzielten Gewinns. Ich kann es nicht oft genug betonen, nach biblischen Maßstäben haben wir allein dann erfolgreich gewirtschaftet, wenn alle versorgt sind. Das Zerrbild dieses biblischen Ideals zeichnet der Prophet Amos in seiner Predigt um die Mitte des 8. vorchristlichen Jahrhunderts. Er stellt uns eine Gesellschaft vor Augen, wie er sie offenbar erlebt. Und er tut es auf wenig schmeichelhafte Art und Weise. Er spricht einerseits von Menschen, die nicht mehr das Nötigste zum Leben zusammenkratzen können und stellt ihnen die angesehene, die feine, einflussreiche Gesellschaft der Damen und Herren seiner Zeit gegenüber. Und die Damen dieser Gesellschaft vergleicht er überaus pointiert mit den wohlgenährten, fetten Zuchtkühen der saftigen Weiden im Baschan. Hört dieses Wort, ihr Baschan-Kühe. Denn wo diese Kühe sich niederlassen, dort wird jeder andere völlig zerquetscht. In dieser Gesellschaft ist nicht mehr davon die Rede, dass einer mit seinen Leuten gemeinsam pflügt. Man lässt arbeiten und lebt von der Arbeit anderer. Und vor allem, man interessiert sich nicht mehr für die Arbeit der anderen, ihre Lebensumstände und wie sie ihr Leben meistern oder eben noch nicht mehr meistern. Schafft Wein herbei, wir wollen trinken, heißt es dann nur noch. Und woher dieser Wein stammt, wem man ihn abgenommen hat oder wer dafür ausgepresst worden ist, das ist völlig egal. Solch ein Reichtum hat in der biblischen Gesellschaft nach dem biblischen Ideal in Gottes Ordnung keinen Platz. Da können jene Damen und Herren noch so oft zum Tempel in Gilgal laufen, noch so viele Opfer in Bethel darbringen, noch so große Gaben in die Spendenkörbchen werfen. Ein gottgefälliges Tun wird es nie werden. Wie sagt es der Prophet? Verkündet es laut, damit man es hört. So gefällt es euch. Nicht etwa Gott. Allein gottgefällig ist es, wenn Menschen aufeinander achten, sich gegenseitig stützen, dafür sorgen, dass niemand unter die Räder kommt. Das große Heer der biblischen Vorschriften dient letztlich allem voran genau diesem Anliegen. Es geht der Bibel nie zuerst um Gott. Es geht allem voran um das Wohl des Ganzen, um das Wohl der Menschen. Das Gros der Vorschriften dient diesem einen Anliegen. Und nicht zuletzt die Anordnung des Ruhetages für alle. Wenn einer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder das Vieh hütet, wird er etwa zu ihm, wenn er vom Feld kommt, sagen, nimm gleich Platz zum Essen? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, gürte dich und bediene mich. Wenn ich gegessen und getrunken habe, kannst doch du essen und trinken. Das war die Wirklichkeit. Keiner der Zuhörer wird widersprochen haben, als Jesus dieses Gleichnis damals erzählt hat. Das war die Wirklichkeit von den Anfängen der Menschheit bis auf den heutigen Tag. Es gibt Herren, die sind zu bedienen. Es gibt Diener oder gar Sklaven, die haben zu dienen. Es gab keine Gesellschaft in der alten Welt, die keine Sklaven kannte. Auch in Israel gab es sie. Angehörige des eigenen Volkes zu versklaven, war verpönt. Sklaven aber hatte man nichtsdestoweniger. Weit weniger zahlreich als in anderen Kulturen, aber wie selbstverständlich wurden auch in Israel Fremde, Ausländer als Sklaven gehalten. Das Schicksal der Sklaven in Israel war nicht weniger grausam als das derjenigen an allen Orten der Erde und zu allen Zeiten. Eines aber genossen die Sklaven in Israel im Unterschied zu denen der ganzen übrigen Welt. Sie hatten einen Ruhetag. So heißt es im Buch Exodus: 6 Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du, dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde, der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat. Er ist dem Herrn geweiht, dieser Ruhetag, aber er ist für die Menschen gemacht. Es geht auch hier nicht in erster Linie um Gott. Es geht um die Menschen. Es geht darum, dass alle, nicht nur die Herren, nicht nur die, die es sich leisten können. Es geht darum, dass alle einen Tag der Ruhe und der Erbauung, des Auftankens und der Erholung haben. Überall dort, wo heute damit argumentiert wird, die Möglichkeit zum Besuch der Gottesdienste am Sonntag ist ja immer sichergestellt. Überall dort haben Menschen absolut nicht kapiert, um was es eigentlich geht. Es geht beim Ruhetag nicht um den Gottesdienst. Es geht um eine gesamtgesellschaftliche Errungenschaft, einen gemeinsamen Ruhetag, der wahrhaft ein Gottesgeschenk ist. Und ich brauche kein Prophet zu sein, um klar zu sehen, was alles kaputt gehen wird, wenn wir diesen gemeinsamen Tag noch weiter aushöhlen, als es jetzt schon der Fall ist. Es sind nicht nur unsere Vereine. Es sind nicht nur zahlreiche kulturelle Ereignisse, die uns immer mehr abhanden kommen werden. Es werden unsere Familien sein, die schon jetzt Mühe haben, wieder einmal gemeinsam etwas zu unternehmen und zu erleben. Es wird unsere Gesellschaft sein, die ja schon jetzt in Geschäftigkeit und Hektik ertrinkt. Es werden ganz konkrete Menschen sein, die am Ende dabei auf der Strecke bleiben. Alles, was jetzt als Argument genannt wird, um da eine Ausnahmegenehmigung zu erringen oder dort ein Schlupfloch zu finden, lässt sich am Ende auf nichts anderes zurückführen, als das, was der Prophet Amos schon vor 2500 Jahren fast schon karikiert hat. Er sagt, wann ist das Neumondfest vorbei? Wir wollen Getreide verkaufen. Und wann ist der Sabbat vorbei? Wir wollen den Kornspeicher öffnen, das Maß kleiner und den Preis größer machen und die Gewichte fälschen. Wir wollen mit Geld den Hilflosen kaufen, für ein paar Sandalen den Armen. Sogar den Abfall des Getreides machen wir zu Geld. Am Ende geht es einzig und allein und immer um den Profit. Und all die schönen Beteuerungen, dass ja niemand, der nicht möchte, am Sonntag arbeiten muss, bleiben hohl und leer. Ganz gleich, ob Sonntag oder verlängerte Öffnungszeiten unter der Woche. Wer kann es sich denn wirklich erlauben, Nein zu sagen, wenn es von oben angeordnet wird? Das fängt ja schon heute Abend hier bei uns an. Wer aus dem Einzelhandel ist denn noch in der Lage, zu einer Veranstaltung wie dieser um 19:30 Uhr wirklich zu kommen? Wir machen uns am Ende alles kaputt. Und nicht zuletzt uns selbst. Vor Jahren fiel mir in London bereits ein Geschäft auf, das immer geöffnet hat. Immer, wenn ich daran vorbeikam. Ob das morgens um 6 Uhr war oder abends um 11:30 Uhr. Und es war immer der Chef und die Chefin, die hinter der Theke standen. Und als ich sie daraufhin angesprochen habe, ob sie denn nie geschlossen hätten, bekam ich entwaffnet zur Antwort: Wir nehmen lieber das Geld als den Schlaf. Wir machen uns am Ende alles kaputt. Und nicht zuletzt uns selbst. Die Bibel weiß sehr wohl, Gott weiß sehr wohl, dass man uns vor uns selber schützen muss. Wir brauchen Grenzen. Wir brauchen Regeln, wir brauchen klare Leitlinien für unser Leben. Im Blick auf die Kinder in unseren Kindergärten sehen wir das alle ein. Gott bewahre, wenn unsere Erzieherinnen damit beginnen würden, die Kinder alles machen zu lassen, was ihnen gerade einfällt. Kinder brauchen Grenzen. In vielfacher Hinsicht bleiben wir ein Leben lang Kind. Gott weiß sehr wohl darum. Und vieles von dem, was er uns sagt und durch die Propheten sagen lässt, ist deshalb aufgeschrieben worden, um uns vor uns selbst, vor der eigenen Dummheit zu schützen. Damit sind wir, Sie mögen es glauben oder nicht, bei der Beantwortung der Eingangsfrage angelangt. Bei der Frage nach dem Reichen nämlich. Und warum es der Reiche häufig schwerer hat als der Arme. Es ist seine Dummheit. Oder sagen wir Arroganz? Seine Vermessenheit? Wer alles hat, der ist gewohnt, auch alles zu bekommen. Nicht als Geschenk. Nicht als Wohltat, sondern einfach, weil er es kaufen kann. Weil er die Mittel dazu hat, die Dinge auch entsprechend zu beanspruchen. Erinnern Sie sich an Jesus und den reichen Jüngling aus dem Evangelium? Seine Frage, was muss ich tun, was muss ich leisten, um das ewige Leben zu gewinnen? Es gibt wohl keinen Reichen, der glaubt, er habe seinen Reichtum nicht verdient. Ein bekannter, schon längst verstorbener deutscher Politiker wurde in einer Talkshow einmal gefragt, woher er denn seinen Reichtum habe. Und er gab zur Antwort, und das allen Ernstes, ich habe mein Geld eben zusammengehalten. Wer hat, glaubt deshalb zu haben, weil er auch etwas dafür getan hat. Und da legt er großen Wert darauf. Denn geschenkt bekommt man auf dieser Erde nichts. Und so geht er auch auf Jesus zu, dieser reiche Jüngling. Im festen Bewusstsein, alles getan zu haben für das ewige Leben. Und er will von Jesus eigentlich auch nur die Bestätigung, dass er es doch jetzt auch wirklich verdient hat. Jesus macht ihm klar, dass ihm das nie gelingen wird. Von Gott gibt es nichts zu kaufen. Und vor ihm gibt es auch keinen Verdienst. Die Armen sind wohl kaum besser als die Reichen. Es gibt unter ihnen wahrscheinlich genauso viele Haderlumpen wie unter den oberen 10.000. In den Slums regieren die gleichen Ellenbogen wie in den Chefetagen der Finanzwelt. Mit einem aber tun sich diejenigen, die selber nichts haben, sehr viel leichter als die anderen. Sie wissen, dass sie nichts vorzuweisen haben. Wer hat, vergisst sehr schnell, dass es nicht darum geht, ab und an ein Almosen zu geben. Und dass Almosengeben nicht besonders verdienstvoll ist. Es ist vielmehr unsere gemeinsame und verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dafür Sorge zu tragen, dass jeder und jede ihr Auskommen haben. Wer hat, der bildet sich sehr schnell ein, auch vor Gott zu den Habenden, den Guten zu gehören. Der vergisst sehr oft, dass vor Gott nur eine Haltung wirklich angemessen ist. Die nämlich, die Jesus selbst so formuliert. Wenn ihr alles getan habt, sagt er, dann sagt, unnütze Sklaven sind wir. Denn wir haben schließlich nichts anderes als unsere Schuldigkeit getan. Amen. Sie wissen, dass ich Sie jetzt wieder einlade, unsere Bitten und Anliegen vor Gott hinzutragen. Christus, höre uns. Ich bete heute Abend ganz besonders für die Menschen im Iran, die um Freiheit kämpfen, um Gerechtigkeit. Christus, höre uns. Jetzt, Christus, höre uns. Christus, höre uns. Herr, guter Gott, du bist es, auf den wir vertrauen und auf den wir bauen. Und wenn wir eine Hoffnung haben, dann bist du ihre Quelle. Lass uns nicht mutlos werden und schenk uns alle Kraft, die wir brauchen, durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, deine Größe zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt, und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Genauso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinkt alle daraus. Es ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Es ist Geheimnis unseres Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir den Menschen zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Denk an deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst, all unseren Bischöfen, mit allen Männern und Frauen, die du zum Dienst in deiner Kirche berufen hast. Denk an alle Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das Leben zuteil wird. Gemeinschaft mit Maria, deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn, mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Beten wollen wir, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Wir halten es bei der Kommunion gleich wieder so, dass wir Sie einladen zur Kommunion unter beiderlei Gestalt. Hier in der Mitte wird das Brot ausgeteilt und der Kelch dann jeweils auf den Seiten und Sie kommen dann ganz einfach in gewohnter Weise nach vorne. Nun seht, es ist Christus, das Lamm Gottes, der mitten unter uns ist und die Schuld aus der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort. So wäre meine Seele gesund. Wir sind nur unnütze Knechte. Wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Jetzt im Anschluss an den Gottesdienst geht's so, wie Sie es auf dem blauen Blatt finden, weiter mit einer ganzen Reihe von Angeboten. Sie schauen ganz einfach, was für Sie passend ist, und verteilen sich am besten einigermaßen gleichmäßig. Sie finden die einzelnen Angebote drüben im Pfarrzentrum, im Kindergarten St. Paul oder dann auch drüben im Pfarrhaus St. Paul im Hagelkreuz. Sie schauen auf das blaue Blatt, da finden Sie alles drin und gegebenenfalls wenden Sie sich einfach an diejenigen, die mit Namensschildern durch die Gegend laufen, die können Ihnen zumindest weiterhelfen. Am Eingang finden Sie diesmal auch ein gelbes Blatt. Nächste Woche wird das Faltblatt gelb sein und das verweist schon auf den Mittwoch. Denn es gibt nächste Woche ein Kunstprojekt mit Pfarrerin Helm, das bereits um 17 Uhr beginnt, zu dem allerdings zumindest eine Rückmeldung erforderlich wäre, damit das Material besorgt werden kann. Sie nehmen sich also auch das gelbe Blatt mit, gucken sich's durch und geben ganz einfach bis Freitag im Pfarramt St. Peter Bescheid, ob Sie mit dabei sein wollen. Dann können wir die Sachen entsprechend richten. Alles Wichtige finden Sie drauf. Sie finden Geldscheine am Eingang der Kirche und drüben am Eingang zum Pfarrzentrum. Mit denen können Sie nichts kaufen, aber Sie können eine Klagemauer damit bestücken. Wir haben eine Klagemauer in Form einer Pinnwand drüben am Eingang des Pfarrzentrums St. Paul und dort können Sie Ihren Geldschein mit dem, was Sie darauf schreiben wollen, mit dem, was Sie an Klagen darauf vermerken wollen, anpinnen. Bringen Sie es ganz einfach dann irgendwann mal rüber in der Pause, wenn die einzelnen Gruppen fertig sind, auf dem Weg dorthin oder wie auch immer. Eingang zum Pfarrzentrum, nicht wie angekündigt unten im Clubraum. Das stille Angebot wird auch hier sein und nicht in der Werktagskirche. Und das werden Sie auch ganz einfach finden. Dann gibt es noch eine Bitte um Unterstützung für einen Brief, den wir an Bischof Miguel schreiben möchten. Und dazu sagt Elisabeth Rieger noch zwei Sätze.
Endlich steht das peruanische Volk immer mehr auf und fordert seine Rechte ein. Und endlich meldet sich auch die peruanische Kirche zu Wort und stellt sich mit klaren Worten an die Seite der Armen, der Ausgebeuteten. Es geht um das Massaker im Regenwald, was Sie ja vorhin gehört haben. Auch in San Pablo, in Siguani, gibt es im Moment große Proteste. Das ganze Leben ist lahmgelegt. Es geht um ein Wasserkraftwerk, das gebaut werden soll, angeblich um zum Wohle der Region, der Bevölkerung. Aber man weiß, dass es eigentlich nur Strom für einen ausländischen Minenkonzern liefern soll. Und es ist bereits von der Regierung genehmigt und es gibt deshalb große Proteste. Bischof Miguel hat sich eingeschaltet und ich denke, wir sollen eigentlich einfach unsere Solidarität zeigen. Ich habe einen kurzen Brief an Bischof Miguel und an die Menschen von Siguani in San Pablo geschrieben. Er liegt hinten. Es wäre schön, wenn Sie einfach alle unterschreiben. Ich habe geschrieben, wir sind solidarisch mit euch, wir denken an euch. Unterschreiben Sie. Das ist einfach ein Zeichen, was wir geben können. Wir werden dann morgen hinfaxen, weil morgen sind auch Verhandlungen mit der Regierung. Dann gibt's eine große Unterschriftenaktion von der Gruppe Regenwald an die Bundesregierung. Sie läuft bereits im Internet. Viele haben für sie vielleicht schon bekommen oder unterschrieben. Aber wir haben nochmal Listen vorbereitet, die Sie auch hinten unterschreiben können. Ich bitte Sie nochmal ganz inständig, nehmen Sie sich die Zeit, unterschreiben Sie. Das ist das Mindeste, was wir machen könnten.
Wir treffen uns dann ab 9:30 wieder hier in der Kirche und zwar ab, so wie die Gruppen fertig werden. Wenn wir dann so 9:45, 9:50 alle beieinander sind, dann machen wir hier den gemeinsamen Abschluss. Und den der Messfeier wollen wir nun miteinander nehmen. Und dazu lasst uns beten. Barmherziger Gott, die heilige Speise, die wir empfangen haben, schenk uns die Kraft, deinen Willen zu tun. Mach uns bereit, überall Zeugen der Wahrheit zu sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Sie wissen, dass ich jetzt nicht einzeln danken werde all denen, die mitgetan haben. Das machen wir am 26. Juli. Wenn ich die Namen alle vorlese, dann wird es die längste Predigt dieser 7 Wochen werden. Ich sage jetzt nur aus gegebenem Anlass ganz herzlichen Dank unseren Ministrantinnen und Ministranten, denn ihr habt es euch verdient. Danke, dass ihr so zahlreich da gewesen seid. Der Herr sei mit euch. Er segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Dann bleibt hier in Frieden. Amen.